Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Abend. Wir befinden uns in der Predigtreihe Stürmische Zeiten, unterwegs in den Schuhen Jesu. Und es ging in der letzten Woche um den Einzug in Jerusalem. Und im Matthäusevangelium, um das es heute Abend geht, endet der Einzug Jesu in Jerusalem mit der Feststellung, dass die ganze Stadt in Aufregung war. Und sich jeder in Jerusalem gefragt hat, wer ist dieser Mann, der da gerade einzog? Und die Antwort der Menge ist, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Jesus, der Prophet. Eine erwartungsvolle Stimmung lag in der Luft. Was wird dieser Prophet in der Stadt sagen? Was wird er tun? Wohin wird er gehen? Und wenn wir unterwegs sind in den Schuhen Jesu, dann gehen wir heute mit ihm gemeinsam in den Tempel und erleben dort im Tempel, was Jesus als Prophet Gottes tut. Ich lese euch die Verse aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 21, die Verse 12 bis 17. Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb hinaus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna, dem Sohn Davids, da entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen, ja. Habt ihr nicht gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge, hast du dir ein Lob bereitet? Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Soweit der Bericht aus dem Matthäusevangelium. Der Jerusalemer Tempel war das Herz der Stadt. In Jerusalem kann man den von allen Seiten sehen. So wie das Marburger Schloss in Marburg. Es liegt auf einem Berg, es ist weithin sichtbar und nahezu von überall kann man da hingucken und sehen, da ist ein Schloss. Ähnlich ist es in Jerusalem, egal wo man in Jerusalem steht. Man kann zu diesem Tempelberg hinaufschauen und man sieht den Tempel dort. Und der Tempel ist ein gewaltiges Bauwerk aus Steinen und Gold. Der Ort, wo sich Gott finden lässt, der Ort, an dem man Gott begegnen kann, der Ort, an dem die Beziehung zu Gott wieder aufgenommen werden kann. Der Tempel war nicht nur das Herz der Stadt Jerusalem, er war auch das Zentrum und die Mitte des jüdischen Glaubens. Und Jesus geht in diesen Tempel hinein und handelt für alle, die da anwesend waren, etwas überraschend. Ja, vielleicht sogar schockierend. Jesus verzichtet darauf zu beten und er hält auch keine Predigt. Krachend fallen Tische um. Tauben flattern aus Käfigen und schlagen mit den Flügeln. Schafe und Ziegen rennen blökend umher. Mäh! Und mittendrin Jesus, der noch einen Tisch umwirft. Münzen prasseln auf dem Boden. Die Händler beschweren sich, dass das nicht geht. Ein paar frustrierte Käufer werden vielleicht sogar von Jesus angeschrien. Raus hier! Ihr habt eine Räuberhöhle aus diesem Ort gemacht. Raus! Jesus benimmt sich nicht angemessen. Er führt sich auf wie ein Vandale in der Räuberhöhle. Doch nicht die Händler. Die haben ja bis gerade eben noch friedlich ihre Tauben verkauft, ihre Gelder gewechselt, die Tempelsteuer eingetrieben. Die Ziegen verkauft. Vielleicht sogar ganz ruhig und friedlich. Und was die Händler taten, es war ihnen erlaubt. Hier im Vorhof der Heiden, da konnte man Opfertiere kaufen, weil es für Menschen, die länger unterwegs waren, zum Tempel nicht zumutbar war, dass sie die ganze Zeit die Tiere mitgeschleppt haben. Und ohne Tempelsteuer kam man auch nicht weiter ins Innere des Tempels hinein. Die musste man irgendwo bezahlen. Und so war da im Vorhof des Tempels relativ viel los. Man konnte Tiere kaufen, man konnte die Tempelsteuer zahlen und man konnte sich vorbereiten auf das, was dann im Tempel stattfand, nämlich, dass man entweder Gott um Vergebung bat oder Gott gedankt hat und ein Dankopfer dargebracht hat. Und wenn man ganz ehrlich ist, ohne Opfer hätte man gleich wieder gehen können. Denn gerade deswegen ist man ja zum Tempel nach Jerusalem gepilgert, weil das der Ort war, wo Gott gewohnt hat und wo Gott zu finden war. Und wenn ein jüdischer Pilger darauf angewiesen war, so ein Opfertier mit in den Tempel zu bringen, dann war es nötig, dass er das irgendwo kaufen kann. Jesus benimmt sich nicht, wie man sich in so einem Haus benimmt. Er schmeißt alles durcheinander. Er schmeißt sie alle miteinander raus. Die Verkäufer und die Käufer. Und er benimmt sich völlig undiplomatisch. Er benimmt sich eher wie ein Prophet des Alten Testaments, der aufrühren will, der ein deutliches Signal setzen will, der mit seiner dramatischen Tat an diesem Ort etwas aussagen will, nämlich dieser Ort wird von Gott verworfen werden, so wie ich jetzt die Tische dieser Händler umwerfe. Dieser Ort wird zerstört werden, so wie ich gerade den Opferbetrieb kaputt mache und zerstöre für einen Moment, und damit stelle ich das ganze Ding auch in Frage. Gott braucht keine Opfer, und schon der Prophet Samuel hat gewusst, dass Gehorsam gegenüber Gottes Stimme besser ist als Opfer. Und Jesus geht weiter. Er geht sogar noch weiter. Seine Zeichenhandlung bedeutet, dass der ganze Tempel irgendwann mal quasi kein Stein auf dem anderen bleibt und er richtig zerstört werden wird. Gott braucht nämlich auch keinen Tempel. Wenn dieses Gebäude für etwas steht, was sowas wie eine falsche Sicherheit gibt. Und so eine falsche Sicherheit, die hatten die Israeliten immer wieder. Und die haben sie tatsächlich an diesem Gebäude, an diesem Tempel festgemacht, an diesem Ort, wo Gott versprochen hatte zu wohnen. Und da haben sie gesagt, solange der steht, wird uns nichts passieren. Solange der steht, geht's uns gut. Vielleicht fragt sich jetzt mancher, oder das habe ich noch nie gehört, diese Perspektive, dass Jesus bei der Tempelreinigung so ankündigen wollte, dass er gleich den ganzen Tempel zerstört. Ich möchte euch das begründen, weil ich glaube, es gibt zwei gute Gründe dafür, das tatsächlich anzunehmen, und die finden sich in dem Wort, das Jesus denen sagt, deren Tische er umschmeißt und deren Schafe er rausjagt und die Käufer, die er vertreibt, und die Verkäufer mit dazu. Er sagt ihnen nämlich, und das ist ein Zitat aus Jesaja 56, Vers 7, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Die erste Hälfte des Satzes ist ein Zitat aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 56, Vers 7, und dort werden die Fremden und Heiden zum heiligen Berg nach Jerusalem gebracht. Sie kommen in den Tempel, um dort in dem Bethaus an den Brand- und Schlachtopfern teilzunehmen, sich zu erfreuen. Und dann heißt es wörtlich im Jesaja, mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Und dann wird beschrieben, wie Gott darin alle Völker versammelt und sie miteinander ihn anbeten und loben. Unmittelbar nach dieser Szene kommt aber ein Abschnitt, wo das gegenwärtige Volk und die Führer des Volkes unter dem Gericht Gottes stehen, weil sie von der Gerechtigkeit, die Gott von ihnen erwartet, abgewichen sind. Und dazu wiederum passt die zweite Hälfte dieses Satzes, nämlich ihr macht eine Räuberhöhle daraus. Das ist ein Zitat aus Jeremia. Und zwar aus Jeremia 7, der Tempelrede, wo Jeremia beschreibt, wie zu seiner Zeit die Israeliten ihr Vertrauen auf diesen Tempel gesetzt haben und gleichzeitig Unrecht untereinander taten, das dem Herrn nicht gefallen hat. Und dort bei Jeremia heißt es dann, ihr kommt und tretet vor mich in diesem Haus, das nach meinem Namen genannt ist, und sprecht, wir sind geborgen, und tut weiter solche Gräuel. Haltet ihr denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, für eine Räuberhöhle? Siehe, ich sehe es wohl, spricht der Herr. Das steht da bei Jeremia in Kapitel 7, Vers 10 und 11. Und wenn man die zwei Zitate kombiniert, dann haben wir einmal eine quasi messianische Heilsbotschaft. Also irgendwann wird Gott alle Völker im Tempel in Jerusalem versammeln und die werden da Gottesdienst feiern und miteinander Gott loben und anbeten. Und danach kommt das Gericht am eigenen Volk. Und bei Jeremia mit der Räuberhöhle, da wird das eigene Volk auch gerichtet, die sich quasi zu einer falschen Sicherheit dem Tempel gegenüber verpflichtet sehen oder irgendwie annehmen, sie könnten sich da was drauf einbilden. Und dann quasi passiert das Gericht Gottes. Und damals wurde der Tempel zerstört, als der gute Jeremia dann mit dem Volk Israel ins Exil ging. Und wenn Jesus diese beiden Schriftworte kombiniert, sagt er quasi den Anwesenden, liebe Leute, das Gericht wird kommen. Und wenn ich jetzt hier Chaos produziere, dann ist es quasi ein Zeichen dafür, eine symbolische Zerstörung dessen, was ihr hier seht und was ihr hier vorfindet. Manchmal bekommt diese Geschichte die Überschrift Tempelreinigung. Und es klingt dann so, als würde Jesus etwas sauber machen, als würde er ein bisschen aufräumen und danach wäre die Welt, in diesem Fall der Tempel, wieder in Ordnung. Jesus reinigt den Tempel aber nicht in diesem Sinne, dass er die falschen Verhältnisse korrigiert oder die richtige Ordnung wiederherstellt, sodass es hinterher wieder weitergehen kann, sondern er symbolisiert das Ende dieses Tempels aus Steinen und Gold. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, damit wir heute Abend begreifen können, welche Tragweite die Ereignisse bekommen, die erzählt werden, nachdem Verkäufer und Käufer draußen waren. Wer sich bis jetzt gefragt hat, wovon redet der eigentlich? Ich dachte, der predigt über von Liebe getrieben. Und bislang habe ich euch nur einen zornigen Jesus vorgestellt, der den Untergang des Tempels ankündigt und gar nicht nett ist und auch irgendwie nicht so besonders sympathisch rüberkommt. Ich glaube, diese Überschrift ist doch zu Recht da, weil Jesus tatsächlich von Liebe getrieben wurde, als er das tat, was er getan hat. Und mein erster Punkt für diese Predigt ist, dass Jesus getrieben wurde von der Liebe zu Gott, dem himmlischen Vater, der angebetet werden will. Und ich glaube, dass mit dieser Zeichenhandlung Jesus tatsächlich die Anbetung Gottes erneuern will und dafür sorgen will, dass ein Bethaus entsteht. Ein Bethaus für alle Völker, in dem Gott im Mittelpunkt steht und wo Jesus deutlich macht, so sieht wahre Anbetung Gottes aus. Wenn ihr euch in Erinnerung ruft, wie Jesus seinen Jüngern das Beten beigebracht hat, dann stehen da Dinge im Mittelpunkt, die ziemlich einzigartig sind. Er lehrt seine Jünger beten, indem er sagt, Vater unser im Himmel. Also rechnet damit, dass da ein Vater ist, der im Himmel über euch wacht. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Anbetung Gottes bedeutet, dass Gottes Wille, Gottes Herrschaft sich ausbreitet, dass das geschieht, was Gott will. Und erst danach geht es um das tägliche Brot, um die Vergebung und alles, was sonst noch so kommt. Jesus ermutigt auch dazu, in der Abgeschiedenheit einer Kammer zu beten, also ins eigene Zimmer zu gehen, sich zurückzuziehen und Gott im Verborgenen zu suchen. Und er verheißt, dass wenn du das tust, dass Gott dein Gebet im Verborgenen sieht und sich dort finden lässt von dir. Die Anbetung Gottes konzentriert sich also darauf, in den Willen Gottes einzustimmen und dann den Willen Gottes natürlich auch zu leben und zu tun. Und man kann nur vermuten, dass Jesus mit dem Wort vom Bethaus auch die spätere Gemeinde, seine Schar der Jünger, die seinen Namen tragen, gemeint hat. Menschen, die Gott anbeten, die Gott lieben, und diese Liebe wird sichtbar im Miteinander der Gemeinde und in der Begegnung mit dem Nächsten. Jesus wusste, dass die Anbetung Gottes darin besteht, seinen Willen zu tun und gehorsam zu sein, und das ist tatsächlich überall möglich. Sie ist nicht gebunden an einen Ort, wo Gott wohnt oder zu finden ist. Anbetung Gottes kann überall gelebt werden. Und Paulus ermahnt später die Christen im Römerbrief, ihr Leben hinzugeben als Opfer, das heilig, lebendig und Gott wohlgefällig ist. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst, sagt er. Und diese Hingabe bedeutet dann wiederum, den Willen Gottes zu suchen, danach zu streben und das zu prüfen, was Gott gefällt, und das zu lassen, was Gott nicht gefällt. Mein erster Punkt ist, dass Jesus getrieben wurde von der Liebe zu Gott, dem himmlischen Vater, der echte Anbetung will. Und ich frage mich, was hindert uns oder verhindert unsere Anbetung Gottes? In meinem Leben ist es oft Hektik. Und die Hektik plane ich mir selbst oder ich werde hineingeplant. Und so eine gewisse Getriebenheit verhindert oft sehr effektiv, dass ich mich der Frage hingebe, was will eigentlich Gott von mir und was soll ich denn heute tun? Es ist Geschäftigkeit, ein buntes Markttreiben, Einkaufen, Shoppen, das Jagen nach einem Schnäppchen, das Arbeiten, um sich all das leisten zu können. Manchmal auch so eine gewisse Orientierung am Sichtbaren, Materiellen, die Jagd nach dem neuen Dings, nach dem neuen Mobilfon oder Pet oder irgendetwas, was so bei Männern vielleicht eher Spielzeug ist und vielleicht haben die Frauen irgendwie anderen Sachen, die ihnen so im Kopf rumspucken und die so ein bisschen unsere Anbetung verhindern oder blockieren. Alles, was mich daran hindert, mit Gott und meinem Nächsten in Liebe verbunden zu sein, das hindert mich auch an der Anbetung Gottes im Geist und in der Wahrheit. Und wenn ihr heute Abend da seid, um in den Schuhen Jesu zu gehen, dann sollten wir so radikal sein, wie er es war, und die Dinge, die uns in der Anbetung hindern, aus unserem Leben genauso rauswerfen, wie Jesus aus dem Tempel die Händler und die Käufer rausgeworfen hat. Jesus schenkt uns eine Beziehung zu Gott, in der wir ihn anbeten, nach seinem Willen fragen und indem wir vor allem den Willen durch den Heiligen Geist auch tun und leben können. Und wenn du etwas entdeckst, was es gibt, was dich daran hindert, dann lass es weg oder wirf es raus. Für mich ist die Fastenzeit immer eine gute Zeit, um mich wieder auf das Wesentliche auszurichten und meine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Jesus ist getrieben von der Liebe, die Anbetung des Vaters wiederherzustellen. Zweiter Punkt. Jesus ist getrieben von der Liebe zu den Menschen, die Heilung brauchen. Als die Händler und die Käufer draußen waren, kamen die Blinden und die Lahmen in den Tempel und Jesus heilte sie. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. Die tauchen plötzlich auf. Vielleicht waren die schon dabei, als Jesus in Jerusalem einzog. Vielleicht waren es aber auch die bettelnden Kranken vor der Tempeltür. Vielleicht waren sie einfach neugierig zu sehen, was da passiert, als die ganzen Händler, Ziegen, Tauben, Verkäufer rauskamen und haben gedacht, wir gucken mal, was da los ist. Sie kommen zu Jesus und Jesus heilt sie mitten im Tempel. Die Lücke, die durch den Rauswurf entstanden ist, die wird mit neuem Leben und mit Heilung gefüllt. Jesus baut sein Reich, seinen Tempel mit den Blinden und Lahmen, die kommen und die Heilung finden. Und ich glaube, so symbolisch, wie Jesus den Tempel zerstört hat, als er die Tische umwarf, so symbolisch baut er einen neuen Tempel auf, in dem es um Gebet, Anbetung, Heilung und Lobpreis geht. Wenn die Heilungen auch nur ein bisschen so waren wie sonst in den Evangelien, dann müsst ihr euch folgende Szene vorstellen. Da springen ein paar glückliche Lahme herum, die tanzen und ausflippen vor Freude, weil sie plötzlich laufen können. Da sieht man staunend in weit aufgerissene Augen von Menschen, die gerade entdecken, dass die Welt bunt ist und voller Farben ist und dass die auf einmal sehen können und dass man ja nicht nur irgendwelche Umrisse oder Schemen wahrnehmen kann, sondern dass die Welt scharf ist und bunt und fröhlich und grün und gelb und blau. Da werden Krücken weggeworfen und Augenbinden fallen zu Boden. Menschen loben Gott und können eigentlich nur noch quietschen vor Freude, weil ihnen sonst die Worte fehlen. Und die Krönung ist, mittendrin sind einen ganzen Haufen Kinder. Und die Kinder, die haben sich irgendwie in den Tempel geschlichen, die gehören da nämlich eigentlich auch nicht hin. Und mittendrin sind Kinder, die rufen Hosianna, dem Sohn Davids. Was für ein Chaos. Jesus benimmt sich immer noch nicht ordentlich. Er heilt Leute, die freuen sich. Kinder toben im Tempel. Und Jesus gefällt es. Jesus ist getrieben von der Liebe zu den Menschen, die Heilung brauchen. Da fühlt es sich wohl und er heilt gerne. Hier entsteht ein neuer Tempel aus Menschen, die Gott begegnen im Gebet um Heilung und im Lobpreis, die sich freuen über den von Gott gesandten Retter und Heiland. Und all die Menschen, die jetzt chaotisch Gott loben, bilden diesen neuen Tempel, diese neue Gemeinschaft, in der Gott auf andere Weise als vorher erfahrbar ist. Vielleicht ist einer von euch heute Abend hier und sagt sich, okay, manches in meinem Glaubensleben ist vielleicht ein bisschen lahm geworden. Es gibt Dinge, die mich blockieren, es gibt Dinge, die mich behindern, ich komme nicht so richtig vorwärts. Oder es gibt Dinge, wo du nicht mehr sehen kannst, wo Gott in deinem Leben dich gebrauchen will oder wo Gott in deinem Leben am Wirken ist. Und wenn es euch so geht, dann sage ich euch ein herzliches Willkommen in unserer Gemeinschaft. Es ist keiner hier, der nicht von Jesus, von seiner Schuld befreit und von Blockaden befreit werden musste. Es ist keiner hier, der keine heilende Berührung braucht. Wir alle brauchen sie. Und Jesus baut sein Reich mit den Leuten, die ihn brauchen, die seine Heilung brauchen, die seine Vergebung brauchen, die seine Liebe brauchen. Und genau an diesem Ort bist du richtig. Denn Jesus ist getrieben von der Liebe zu Menschen, die seine Heilung brauchen. Und mein dritter und letzter Punkt ist, Jesus ist getrieben von der Liebe zu seinen Feinden, die gar nichts verstehen. Ich glaube, wir haben uns sehr daran gewöhnt, dass immer, wenn hohe Priester und Schriftgelehrte in der Bibel erwähnt werden, dass wir innerlich abschalten und sagen, okay, die denken eh immer falsch über Jesus oder nehmen das Schlechte an oder sind sowieso gegen Jesus, egal was er gerade Gutes tut. Doch in dieser Geschichte haben die hohen Priester und Schriftgelehrten meine volle Sympathie. Denn das, was Jesus tut, gehört sich nicht für ein Gotteshaus. Und für mein Empfinden entrüsten sie sich zu Recht über einen Jesus, der die einen, die die Erlaubnis hatten, rausschmeißt, dafür lauter Leute reinholt, Wunder tut, Chaos fabriziert und dann auch noch Kinder, die rufen Hosianna, dem Sohn Davids. Das stört den normalen Gottesdienst. Und darüber hinaus war das Ganze theologisch auch noch fraglich. Denn der Hosianna-Ruf der Kinder identifizierte Jesus mit dem König David. Und das bedeutete, dass die Kinder proklamiert haben, ausgerufen haben, Jesus ist der von Gott gesandte König des Volkes Israel, der quasi ein unmittelbarer Nachfolger des Königs Davids ist. Deshalb fragen sie Jesus zu Recht, ob er denn wirklich hört, was die Kinder da rufen. Und Jesus hört es und antwortet ihnen, so stelle ich es mir vor, mit einem breiten, gewinnenden Lächeln auf den Lippen und sagt, ja, ich höre es und ich finde es gut so. Habt ihr denn nicht gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir ein Lob bereitet? Ich nehme an, dass die Schriftgelehrten diesen Psalm kannten. Und dieser Psalm oder dieses Zitat aus dem Psalm 8 war ein sehr liebevoller Hinweis auf das, was so vor ihren Augen sich gerade ereignete. In der Lutherbibel ist der Psalm überschrieben mit die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes am Menschen. Und der beginnt so: Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Ja, auch am Himmel zeigst du deine Größe und Herrlichkeit. Schon Säuglingen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Und wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Jesus bekennt sich mit diesem Schriftzitat aus dem Psalm 8. Und ich nehme mal an, dass da ganz viele Assoziationen in den Köpfen der hohen Priester und Schriftgelehrten liefen und die dem Psalm 8 ganz gehört haben, dann bekennt sich Jesus zu dieser neuen Gemeinschaft, die aus Menschen besteht, die Gottes Heilung brauchten, über die Gott sich erbarmt und die Gott mit Ehre und Würde krönt. Nicht mit Erde, mit Ehre und Würde. Und damit gibt er den hohen Priestern und Schriftgelehrten die Chance, zu erkennen, was hier passiert, nämlich dass Gottes Reich anbricht, dass Lahme gehen, Blinde sehen und die Kinder Gott in den höchsten Tönen loben. Die Herausforderung für die hohen Priester und Schriftgelehrten ist, die Augen aufzumachen und das sehen zu können. Ich weiß nicht, ob sie blind dafür waren. Das wird nicht mehr beschrieben, denn Jesus lässt sie einfach stehen. Er geht einfach raus, nachdem er ihnen das gesagt hat. Macht einen kleinen Spaziergang, 3 Kilometer weit nach Bethanien. Und dort zieht er sich hin zurück. Ich finde es total cool. Jesus lässt seine Feinde einfach stehen. Er versucht sie zu gewinnen und dann lässt er sie stehen. Können selber entscheiden, wie sie ihm gegenübertreten wollen, was sie ihm tun wollen. Im Markus- und im Lukas-Evangelium ist es der Moment, wo die hohen Priester und Schriftgelehrten sich dafür entscheiden, Jesus umzubringen. Bei Matthäus kommt es erst ein bisschen später. Aber an der Stelle ist eigentlich alles noch ganz cool. Jesus geht einfach und lässt sie stehen im doppelten Sinn. Also er lässt sie einmal stehen im Sinn von, ich lasse euch jetzt allein, und er lässt sie stehen mit ihrer Meinung, mit dem, wie sie sind. Was könnt ihr aus dieser Predigt mitnehmen? Zuerst könnt ihr mitnehmen, dass die Vertreibung der Käufer und Verkäufer bedeutet, dass Jesus den Tempel zerstört und seine Zerstörung symbolisch ankündigt. Alles, was der wahren Anbetung Gottes im Weg steht, schmeißt Jesus raus aus dem Tempel und er will es auch rausschmeißen aus unserem Leben. Er erneuert so die Anbetung Gottes, die darin besteht, dass der Wille Gottes hier auf Erden so geschieht wie im Himmel. Dann könnt ihr mitnehmen, dass Jesus sein Reich baut mit Menschen, die Heilung und Vergebung brauchen. So kommen wir zu ihm und so erfahren wir die Berührung mit der Liebe Gottes, die das Leben heilt und befreit. Dein Platz ist im Reich Gottes. Und drittens wollen wir uns mitfreuen und mitloben, wenn andere Gott anders anbeten, als wir selbst es gewöhnt sind. Gott hat viele Möglichkeiten, seine Herrlichkeit an uns Menschen zu offenbaren und sich sein Lob zu organisieren. Unsere heute Abend ist nur eine davon. Und vielleicht noch nicht mal die chaotischste. Amen. Ich möchte gerne mit uns beten. Himmlischer Vater, so wie Jesus die Tische im Tempel umstieß und alles rauswarf, was deine Anbetung hindert, so sehnen wir uns danach, dass unser Leben befreit wird von all dem Gerümpel, das zweitrangig ist und das der Anbetung von dir, lieber Vater, den Weg versperrt. Räum du unser Herz auf, sodass es leer und offen wird für dich. Begegne uns mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart und deiner heilenden Berührung. Füll unser Leben neu mit deinem Heiligen Geist.